Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich haben meine Frau und ich gerne nach dem Gottesdienst auch noch Zeit. Wir werden dort hinten sein. Wir haben ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht braucht noch jemand so eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit zu Weihnachten. Wir haben ein paar sehr, sehr schöne kleine Sachen aus der Arbeitstherapie, Zeichen der Liebe dabei und natürlich auch einiges an Informationsmaterial. Aber jetzt kommen wir heute zum dritten Advent. Freuet euch im Herrn. Ich lese uns aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. So ein Wort zum dritten Advent. Freue dich, so ist der Aufruf, das ist ja ein alter griechischer Gruß. Und darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Ein erster Gedanke dazu, ein Grund zur Freude oder kein Grund zur Freude, worüber, wenn ich dich persönlich fragen darf, also muss jetzt niemand nach vorne kommen, obwohl ich das spannend fände, auch mal Zeugnisse darüber zu hören. Worüber hast du dich in der vergangenen Woche gefreut? Ich meine, richtig. Gefreut, so von ganz tief innen gefreut. Was war das? Hattest du in der vergangenen Woche Grund zur Freude? Grund, dich so richtig vielleicht auch ausgelassen zu freuen? Wie ist das mit der Weihnachtsfreude? Weihnachten, Advent, Weihnachten. Wie ist das mit deiner Weihnachtsfreude? Also ich darf das von mir ganz aufrichtig sagen, also bei mir hat sich dieses Jahr so wenig wie, glaube ich, auch in den Vorjahren die Weihnachtsfreude noch nicht so wirklich so richtig eingestellt. Ich frage mich auch immer wieder, was das überhaupt so mit dem Weihnachtsfest auf sich hat, also auch in der Art, wie das so, naja, so über uns kommt, kann man ja fast sagen. Was hat es mit dem Weihnachtsfest wirklich so auf sich? Ich meine, natürlich weiß ich als bekennender Christ, was Weihnachten ist und dennoch, ich meine eben das, was uns auch so als Weihnachten umgibt. Und wie können wir denn das Weihnachtsfest wirklich angemessen feiern? Ich meine, ich glaube, wir versuchen das ja irgendwie jedes Jahr dann nochmal, wie wir das vielleicht dann doch nochmal anders machen können. Ne? Also ich kenne das aus unserer Familie so, wir wollen es jedes Jahr anders machen und machen es jedes Jahr gleich. Nicht? So, wir haben ja schon mal die Geschenkerei eingestellt, also das ist schon mal ein großer Gewinn. Nicht, weil man da mal weniger ausgibt, sondern weil es einfach etwas entspannt. Also wir wichteln. Jeder bekommt ein Geschenk. Kann ich sehr empfehlen, das ist sehr entspannt. Also wie feiern wir angemessen? Ich habe Folgendes mal dazu gefunden, wie man es vielleicht versteht oder angemessen feiern könnte. Weihnachtsfest. Das Fest des 13. Gehaltes, Fest des abgeholzten Waldes, Fest des Schenkens und Besuchens, Fest des Bratens und des Kuchens, Fest der Kerzen und der Lichter, Fest der festlichen Gesichter, Fest des Fernsehdauerlaufs, Fest des Spielzeugausverkaufs, Fest der Briefe und der Karten, Fest der Gänse und Pularten, Fest der Träume und des Wähnens, Fest der Rührung und des Sehnens, Fest der friedseligen Reden, Fest der Flöten und Trompeten, Fest der weggespülten Klarheit, Fest der unterschlagenen Wahrheit. Wann, o Mensch, wird endlich klar, was das Fest nun wirklich war? Ich glaube, eine Frage, die uns immer wieder auch mal bewegt, wie gesagt. Alle Jahre wieder also dasselbe Theater. Die meisten Leute sind auch irgendwie in dieser Jahreszeit dann nochmal so ganz speziell genervt. Alle machen mit, mehr oder weniger. Nun, wirkliche Weihnachtsfreude kommt da kaum auf. Die bleibt dann halbtot im Hinterzimmer irgendwo liegen und alle Wiederbelebungsversuche scheitern. Oder warst du vielleicht, Entschuldigung, ich möchte ja niemandem was Negatives unterstellen, vielleicht warst du ja in der vergangenen Woche in einer fröhlichen Gelassenheit. Nichts konnte dich umwerfen, Du hattest zu jeder Zeit standest du über den Dingen, erfüllt von Freude und Frieden. Vielleicht kann ich auch heute ja jemandem dazu gratulieren. Vielleicht aber auch nicht. Freuet euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Cheirete heißt das im Griechischen, ist eigentlich ein alter griechischer Gruß. Also heute sagt man bei uns, Tach. Oder ich weiß, sagt man bei euch, grüß Gott? Moin, sagt man in Hamburg. Übrigens, Moin heißt gut, gut. Ja? Moin. Also, übrigens bei Ostfriesland immer nur einmal Moin. Ne? Wenn man Moin, Moin sagt, dann heißt er ein Schwätzer. Also, Moin heißt gut, gut. Also, Gutes wünsche ich dir. Cheirete, sagt Paulus. Cheirete, freut euch. Und ihr müsst euch das so vorstellen: man geht aneinander vorbei und man sagt, cheirete. Freue dich. Es gibt einen alten Gruß, ich glaube, das ist Suaheli, Sarbona heißt das, Sarbona. Wenn man sich grüßt, das heißt, ich habe dich gesehen. Also nicht Tag oder heute sagt man nur Hallo. Und wenn man gar nichts vom anderen wissen will, dann sagt man alles gut. Ja, ist doch so. Ne? Nein, freut euch im Herrn alle Wege und immer wieder will ich es sagen, freut euch, der Herr ist nahe. Ist das jetzt nur ein toter Appell an eine unzufriedene, mies gelaunte und gestresste Versammlung? Kann man Freude denn befehlen? Nein, natürlich kann man Freude nicht befehlen. Es ist keine aufgesetzte Freude, so nach dem Motto, ich muss mich doch freuen, wenn ich meine 50. Krawatte zu Weihnachten bekomme oder so. Freut euch. Ich möchte uns das, am liebsten würde ich uns das wirklich heute Morgen so ganz von Herzen zurufen. Freut euch in dem Herrn, freut euch. Da melden sich aber offen gestanden auch bei mir gewisse Zweifel. Da möchte ich eigentlich erstmal aufbegehren. Denn es gibt vordergründig keinen Anlass, sich zu freuen. Wenn ich so über die Grenzen unseres Landes hinwegschaue, und ich meine jetzt gar nicht nur Südosteuropa, sondern überhaupt über die Grenzen unseres Landes hinwegschaue, dann verfängt der Aufruf zur Freude bei mir nicht so wirklich. Gute Botschaften waren in der letzten Zeit, zumindest für meine Ohren, gute Botschaften waren selten. Welche Botschaften haben alleine so die vergangenen Wochen und Monate gehabt? Also bis in jüngste Zeit. Und ich meine, Straßburg ist nicht weit von hier. Und wenn da wieder irgendein, ja schon sogar Verurteilter und Gesuchter, plötzlich einfach mal ein paar Menschen erschießt, das erschreckt erstmal, das erschreckt. Oder alles das, was eben auch sonst in dieser Welt passiert, die Hungersnot im Jemen, Millionen, die vom Hungertod befreit sind, IS-Terror verfolgt die Christen, für die wir beten, Tausende, Hunderttausende verfolgt, Vertriebene vor der Unmenschlichkeit und vor Gewalt, flüchtende Menschen, meistens eben ja Frauen und Kinder. Und mit Flüchtlingen, mit diesen Flüchtlingen machen dann noch die Schlepperbanden wirklich todsichere Geschäfte, da ertrinken dann am Ende Tausende im Mittelmeer. In der Türkei herrscht ein Autokrat und bringt Menschen willkürlich ins Gefängnis. Willkür herrscht. Der sogenannte mächtigste Mann dieser Welt, Donald Trump, regiert unberechenbar. Oder natürlich von diesem großen Weltgeschehen auch bis in unsere ganz persönlichen Beziehungen mal heruntergebrochen sozusagen. Vielleicht der Tod von geliebten Menschen, Krebs, Krebs, Krebs und kein Ende, ich weiß es nicht. Freut euch, frohe Weihnachten. Die Freude scheint da eher überlagert und vielleicht auch getrübt von allerlei Sorgen und auch Kleinkrämerei. Hatte denn Paulus einen Grund zur Freude? Eine Freude, an der jetzt die Gemeinde in Philippi dort teilhaben lassen möchte. Paulus schreibt aus einem Gefängnis und Paulus ist sich nicht sicher, ob er dieses Gefängnis lebend verlassen wird. Er genießt zwar gewisse Freiheiten, er ist versorgt, er bekommt Besuch, aber insgesamt ist seine Lage, aus der heraus er an die Gemeinde genau das schreibt, ist seine Lage nicht besonders erfreulich. Paulus ist in der Lage, Paulus ist in dieser Lage kein Superheld. Er steht hier nicht über den Dingen. Natürlich hängt er auch am Leben. Natürlich hat auch Paulus Angst, ganz menschliche Angst. Und trotzdem spricht er gerade jetzt von einer tiefen Freude, die tief in ihm wohnt. Auch die Glaubenden in den Gemeinden sollen davon erfüllt werden. Ihre Situation ist ja auch nicht leicht. Das sind junge Gemeinden, sie müssen sich im Glauben, im Leben und in der Lehre, der christlichen Lehre, müssen sie sich festigen. Sie sind jung, sie werden beargwöhnt. Die Christen werden angefeindet, sie werden gar verfolgt. Also auch eine schwierige Situation. Und die Freude, zu der Paulus in dieser Situation aufruft, kann also gar nichts mit einem überschwänglichen Gefühl oder mit Stimmungen zu tun haben. Man kann das nicht einfach irgendwie überspielen. Diese Freude ist auch nicht von Naturanlagen oder von Stimmungen und von ganz bestimmten Verhältnissen abhängig. Diese Freude ist also nicht von äußeren Umständen oder von psychischer Veranlagung abhängig, eindeutig nicht, wenn man die Situation realistisch betrachtet. Und Paulus, vor einiger Zeit, noch nicht so lange her, da gab es so den meist gesungenen und verkauften Top-Hit des Jahres, der ist Happy. Ihr könnt euch verändern vielleicht, ne? Alle Welt sagen nur noch Happy. Paulus singt kein Happy. Überhaupt nicht. Und auch das hat nichts mit der Freude zu tun. Es geht auch nicht um irgendwelche kurzlebigen Freudenimpulse, die uns vielleicht zum Beispiel durch Erfolge beschert werden. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo wir sagen, wow, super, wo man so richtig auch mal vielleicht aus sich geht und sich freut. Glück und Freude sind nicht in erster Linie da, wie es jemand gesagt hat, Glück und Freude sind nicht in erster Linie da, wo Großartiges geleistet wurde, wo ansehnliche Erfolge im Spiel sind. Die Jagd nach dem Glück ist eine Jagd am Glück vorbei. Der Mensch rast und die Freude fliegt davon. Der Mensch rast und die Freude fliegt davon. Und ich glaube, das kennen wir. Das kennen wir. Freude kommt und verfliegt. Wir können sie offenbar nicht festhalten. Im Gegenteil, in unserem Kulturkreis scheint das Gefühl, sich freuen zu können, immer kurzlebiger. Freude ist dann oft nur noch Fun. Ja? Fun. Happiness, wie so aus dem Englischen. Aber auch das hat mit der Freude hier überhaupt nichts zu tun. Also Freude als das, was Spaß macht, womit ich mich vergnügen kann, von einem Event zum nächsten. Das braucht Ereignisse. Was uns heute Freude macht, das ist wesentlich abhängig von dem Erlebniswert, den etwas hat. Spüren wir aber der Freude nach, auf die Paulus hier anspielt, dann geht es um sehr viel mehr als nur ein Glücksgefühl oder andere emotionale Regungen und Bewegungen. Um es mit Jean-Paul zu sagen, unsere größten Erlebnisse, so hat er es gesagt, unsere größten Erlebnisse sind, unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Und wisst ihr, ganz offen gesagt, es ist eine meiner größten Sehnsüchte. Ich habe den Eindruck, unsere Welt wird immer lauter. Übrigens, das ist etwas, was mich in Südosteuropa extrem stört. Da laufen überall, wo ich hinkomme, laufen auch auch wenn ich mit Freunden und Partnern mal irgendwo in einem Restaurant, überall laufen Bildschirme. Ja, es ist laut. Laut, laut, laut. Ganz extrem laut war es jetzt, als ich mal ein paar Tage in Tirana war. Unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Also auch der lauteste und größte Event ist nicht unser größtes Erlebnis als Christen, sondern unsere stillsten Stunden, sagt Jean Paul. Und in den stillen Stunden, da wo ich mich nicht bewegen muss, sondern da wo ich innerlich bewegt werde, da komme ich dem Leben und da komme ich der Freude auf die Spur, die mein Leben trägt und die auch einen bleibenden Wert hat. Und deshalb ein zweiter Gedankengang, leb in Übereinstimmung mit dem Leben. Freude meint, leb in Übereinstimmung mit dem Leben. Wenn ein Mensch in tiefer Übereinstimmung mit dem Leben lebt, dann geschieht Freude. Was meine ich damit? Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir einen Musiker, zum Beispiel Amadeus. Nehmen wir einmal Wolfgang Amadeus. Also von Kind an hat er Musik in sich. Wolfgang Amadeus, er ist Musik. Und nun stellt euch vor, dieser Mann voller Musik, er soll Apotheker werden. Er soll Pillen drehen. Na, salopp gesagt. Und weil er ja ein gehorsamer Sohn ist, macht er das. Aber er wird immer trauriger. Er lebt nicht in Übereinstimmung. Er wird immer trauriger. Und dann sein Vater, der sieht das und dann sagt der Vater, komm, Junge, lass es, mach Musik. Und da geschieht Freude. Und das klingt und dahinter, da steckt unglaubliche Schaffensfreude. Er lebt in Übereinstimmung. Wenn wir nicht in unsere Übereinstimmung finden, dann kommen wir nicht recht zurecht mit dem Leben. Wenn wir nicht in Übereinstimmung leben, dann werden wir ganz schnell müde. Ich meine, gut, jeder von uns kennt das. Es gibt einfach in jedem Beruf, den vielleicht jemand von Herzen tut, auch in meinem, und ich tue ihn wirklich von Herzen, macht mir eine große Freude, Gott so dienen zu dürfen. Und trotzdem gibt es da auch Bereiche, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Und dann werde ich müde. Das kennen wir alle. Also, wenn wir nicht in Übereinstimmung leben, dann werden wir ganz schnell müde. Dann werden wir ganz schnell hinfällig. Und dann betrifft das nicht nur einzelne Bereiche unseres Lebens, sondern dann betrifft es das ganze Leben. Wie viele Menschen leben an ihrer Bestimmung vorbei, leben immer nur zum Beispiel im Vergleich mit anderen, jagen einem Glück nach, das sie immer bei anderen zu finden meinen, machen sich abhängig vielleicht auch von äußeren Dingen, machen sich abhängig von Umgangsformen, durch die sie meinen, anerkannt zu werden und glauben, da ist dann die Freude. Sie leben nicht in Übereinstimmung und sind ständig unzufrieden und werden müde. Ich war viele, viele Jahre auch im Gemeindedienst, als Pastor im Gemeindedienst, erlaubt es mir zu sagen, ich habe das auch unter uns im Gemeindeleben immer wieder mal so entdeckt. Menschen immer unzufrieden, nicht in Übereinstimmung und werden müde. Wie kommen wir zu dieser Übereinstimmung mit dem Leben? Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Und deswegen der dritte Gedanke. Nochmal weiter bitte. Geht hier wieder nicht. Freut euch im Herrn, sagt Paulus. Wie kommen wir zu der Übereinstimmung mit dem Leben? Also das, was letztlich tiefste Lebensfreude ausmacht. Und Paulus sagt, leb in Übereinstimmung mit dem Herrn. Wer Gott sucht, der findet Freude, hat Augustinus gesagt. Wer Gott sucht, der findet die Vielfalt des Lebens. Und da entdecke ich, Gott ist alles in allem. Und Gott ist auch in allen Gegensätzen. Und die Freude meines Lebens ist eben nicht abhängig von ganz besonderen Erlebnissen und Höhepunkten des Lebens. Freude ist, ich stimme mit dem Leben aus Gott überein. Von dem es heißt, zum Beispiel Psalm 95 habe ich gefunden, von dem es heißt, der das Meer gemacht hat und das Trockene, der die Tiefen in seiner Hand hält und die Höhen der Berge auch. Ich stimme mit dem Leben aus Gott überein. Das ist die Frage an uns. Stimme ich mit dem Leben aus Gott überein? Auch als Christ. Ich freue mich an Gott, der sich in allem mir mitteilt, der mich die Welt, der mich seine Welt mit anderen Augen sehen lässt, als immer nur durch die Brille meiner persönlichen Glücksmomente. Meine Situation kann ja total unerfreulich sein. Kenne ich. Aber ich freue mich an Gott, weil er da ist und weil ich mit ihm über alles reden kann. Freude ist nicht nur die Abwesenheit von Leiden, so wenig ja wie Frieden nur die Abwesenheit von Krieg ist. Freude ist von ganz anderer Qualität, sodass ich sogar im Leiden die Nähe Gottes spüren kann oder erleben kann. Freuet euch im Herrn, sagt Paulus, lebt in Übereinstimmung mit dem Herrn. Das geschieht für mich in einem immer wieder neuen Ja zu Christus. Wozu sage ich Ja, wenn Gott mir wieder einen Tag schenkt? Wozu sage ich Ja am Beginn des Tages? Wenn ich aufstehe und habe von vornherein ein Nein zu diesem Tag oder zu dem, was mich erwartet, wird schon schwierig. Also wozu sage ich Ja, vollen Herzens Ja zu Christus, im Ja zur Krippe und im Ja zum Kreuz und damit auch im Ja, in einem Ja zu meiner Unzulänglichkeit, im Ja auch zu meiner Schuld, im vertrauensvollen Ja dazu, dass Gott mir, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, unser Versagen aufdeckt, dass er uns zeigt, dass er mir zeigt, wer ich wirklich bin, dass er dir zeigt, wer du wirklich bist. Und dann auch ein Ja zu seinem befreienden Wort. Ich bin für dich. Ich helfe dir. Ich will dich heben. Ich will dich tragen. Ich will dich erretten. Ich will mit dir sein. Seine ewige Zusage. Dazu sagen wir Ja. Und dann komme ich in Übereinstimmung mit dem Leben. Freut euch im Herrn, lebt in Übereinstimmung mit dem Herrn. Und lebt in Übereinstimmung mit dem Herrn heißt dann auch, Ja sagen vielleicht, Ja zum Leiden. Ja auch, dass wir leiden. Ja, dass wir weinen müssen. Dass wir über Leid, über Schuld, über Schwierigkeiten weinen. Dass wir manches Mal auch kämpfen müssen, dass wir Krankheit und Schmerz und Trauer ertragen und dass wir trotzdem singen können, wie in diesem alten Lied, in dir ist Freude, in allem Leide, o du treuer Jesus Christ. Dennoch bleibe ich in einer letzten Übereinstimmung mit dem lebendigen, ewigen Gott. Nichts kann mich, kann uns aus seiner Hand reißen, Römer 8. Leb in Übereinstimmung mit dem Herrn. Wenn ein Mensch in Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott kommt, dann geschieht Freude, dann geschieht Frieden. Der bekannte Theologe Hermann Wessel konnte in diesem Sinne sagen, Frömmigkeit ist kein Selbstzweck. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Der Mensch ohne Mitte ist der Ruhelose, ist der Gehetzte, der unzufriedene und gestresste Mensch, der Mensch ohne Mitte. Er muss sich zerstreuen, weil er keine Mitte, weil er keinen Halt, weil er keinen Herrn hat. Dann muss man sich zerstreuen. Von Gott abhängig zu sein, macht frei. Von Gott abhängig sein, macht auch frei für andere, weil ich aus der Übereinstimmung mit dem Leben lebe. Frei für andere, anderen Menschen zu dienen. Auch dann geschieht Freude. Geborgen und gehalten in Gott geschieht Freude und Frieden. Und dann können wir in unserem Raum, wo wir auch immer sind, ob auf dem Krankenbett oder ob wir in höchster Aktion sind, dann können wir ganz gelassen sein. Gelassen sein ist das Gegenteil von Angst, von Sorge, von Nervosität, von Hast, von Gereiztsein, von Unruhe, von Selbstbespiegelung, von Ehrgeiz und all diesen Dingen. Gelassen sein ist Gegenteil von all dem. Das heißt, einfach und deutlich gesagt, es ist das Gegenteil unseres normalen Zustandes. Also ich kenne mich und ich weiß, wie gehetzt und nicht gelassen, alles andere als gelassen. Und Gelassenheit, sage ich euch persönlich, ist ein großes Thema für mich. Es ist eine große Sehnsucht, diese Gelassenheit, das Gegenteil unseres normalen Lebenszustandes. Gelassenheit ist der Wesensausdruck des Menschen, der aus der Stille lebt. Der nervöse und hastige Mensch, der gehetzte Mensch, der verfügt eben nicht immer über den nötigen Überblick und den Abstand zu den Menschen und zu den Dingen. Er verfügt damit auch nicht mehr über sich selbst und über all seine Kräfte. Gelassensein ist der Ausdruck tiefer Geborgenheit in Gott und seiner Liebe. Ausdruck der Übereinstimmung mit dem Leben, der Freude im Herrn. Und den letzten Gedanken will ich mit euch teilen. Freuet ich im Herrn, suche sein Angesicht. Wie komme ich denn zu dieser Übereinstimmung? Indem ich Gottes Angesicht suche. Das geht eben nur tatsächlich in der Stille. Und da ist uns natürlich Jesus ein Vorbild, aber auch alle diese Gottesmänner, die uns in der Bibel vorgestellt werden und die uns aus ihren Glaubenserfahrungen erzählen, machen alle die gleiche Erfahrung. Indem ich Gottes Angesicht suche, Mose, die Propheten, Johannes der Täufer, Paulus, immer wieder in die tiefste Stille, um Gottes Angesicht zu suchen. Ich kenne das. Wir haben ja ein bisschen Angst davor, vor der Stille. Warum? Auch das habt ihr bestimmt ja immer wieder mal gehört, ne? Weil die Stille sehr laut werden kann. Ne? In der Stille muss ich nämlich mal mit Gott und mir alleine sein. Und da meldet sich vielleicht so alles Mögliche, was ich gar nicht unbedingt wissen will. Also deswegen schaffe einen Raum der Stille. Das hat bei mir lange gedauert, aber ich merke immer wieder, ich schaffe das oft nicht, aber an sich möchte ich gerne morgens früh meinen Tag, ich gebe zu, mit einer guten Tasse Kaffee und in der Stille beginnen. Das muss ja gar nicht lange dauern, aber so ein Becher Kaffee, der lässt schon mal einen Moment Zeit, um sich die Losung anzuschauen oder mal einen Bibeltext zu lesen oder einfach nur still zu sein. Bevor ich in den Tag hineinstolpere, besinne dich, wer oder was dich beunruhigt in dieser Stille. Und dann lass diese Unruheherde los und gib sie einfach Gott hin. Es macht frei. Und denke nach über die Liebes- und über die Heilsabsichten Gottes. Du kennst bestimmt viele von den Liebes- und Heilsabsichten Gottes. Und manchmal ist auch das wichtig, nämlich lass die eigenen Lebenspläne und Wünsche los. Das ist oft das, was uns sehr gefangen nimmt. Aber wenn ich sie mal loslassen kann, auch in der Stille hingeben kann, dann empfange ich in der Regel das, was davon wirklich wichtig ist. Lass los, was du hast, also auch vielleicht manchmal den Besitz und was du bist. Den Eindruck bei den Menschen. Lass einfach mal los. Gelassenheit, gelassen werden, hat auch mit Lassen zu tun. Lassen, loslassen. Und dann werde ich gelassen, freigelassen. Und gib auch den Menschen hin, um die du dir Sorge machst. Und ich habe euch erzählt, wir haben 4 Kinder, Schwiegerkinder, auch Enkelkinder. Und wir haben uns auch gegenseitig. Und klar, auch ich als Vater, unsere Kinder sind alle erwachsen und berufstätig und so weiter. Aber diese Sorge um meine Kinder, die lässt mich auch nie los. Und ich kann sie einfach jeden Tag immer nur wieder sozusagen Gott hinhalten. Und lass auch die Menschen los, die dir Not bereiten, mit denen du vielleicht nur schwer auskommst, die gibt es ja auch, oder die dich ärgern. In der Fürbitte halte ich den Menschen vertrauensvoll in die Liebe Gottes hin, gerade in der Stille, in der wir Gottes Angesicht suchen und für andere beten. Da zeigt sich, ob wir diese heilige Sorglosigkeit kennen. Wir kennen das andere. Wie viel gequältes Beten gibt es manchmal noch unter uns? Wie viele schmerzende, sorgenvolle Gedanken um Menschen und Verhältnisse, die nicht so sind, wie wir sie gerne haben würden? Wie viel auch schlafraubendes Warten darauf, dass Gott etwas tut? Durch solche besorgte Unruhe und teilweise auch durch eigenmächtiges Handeln. Ich bin auch so einer. Ich möchte immer am liebsten sofort die Dinge in die Hand nehmen und was verändern. Aber gerade durch auch eigenmächtiges Handeln stören und zerstören wir unsere eigenen Kräfte und verlieren das Vertrauen. Wir verlieren die Geborgenheit und die Nähe zu Gott. In der Übereinstimmung mit Gott durch Jesus lernen wir, gelassen zu werden. Da geschieht Freude, da geschieht Frieden und da geschieht Dankbarkeit. Karl Barth, ja der berühmteste Theologe, Mitglied der Bekennenden Kirche im vergangenen Jahrhundert, hat gesagt, Gott selbst tritt dann wie eine Mauer um den Menschen her mit seinem Frieden, sichert sein Herz, sichert seine Gedanken, sichert ihn selbst im Zentrum seiner Existenz. Gott selbst tritt um dich her. In dieser Freude im Herrn, in diesem Frieden, der von Menschen ausgeht, die in Übereinstimmung mit dem Leben sind, in dieser Freude und in diesem Frieden bricht dann bereits der Himmel über unser Leben ein. Und das ist mein Wunsch und das ist meine Bitte heute Morgen auch für uns alle zu diesem Weihnachtsfest, dass wir Menschen des Friedens sind. Nicht Spannungsträger, sondern solche, die befreiend und entspannend wirken in ihren Familien, am Arbeitsplatz und überall da, wo sie leben, wo du lebst. Menschen des Friedens. Ich möchte das abschließen mit einem Gedicht von Hans-Dieter Hüsch, mit einem Adventsgedicht. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders, ich grüße freundlich, ich möchte alle Welt berühren, mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt. Alles wird gut. Amen.